Marathon im Gespräch.
Am Mikrofon begrüßt Sie heute Vormittag Dieter Kassel. 10 Monate ist es jetzt schon fast her, dass sich in Tunesien der Gemüsehändler Mohamed Bouazizi selbst verbrannte, um gegen seine Behandlung durch die Polizei und dann danach die Behörden in Tunesien zu protestieren. So lange ist es schon her, dass wir den Auslöser erlebt haben für das, was unter dem Begriff arabischer Frühling in die Geschichte eingehen wird. Vorbei ist diese Revolutionsbewegung aber noch nirgendwo. Das hat man gerade gestern auch wieder in Kairo gesehen, in Ägypten, wo wieder Menschen auf dem Tahrirplatz demonstriert haben. Nicht ganz so viele, aber doch wieder mehr als in den letzten Wochen haben demonstriert, weil das Ende des Mubarak-Regimes auch in Ägypten nicht automatisch den Anfang der Demokratie bedeuten muss. Und das ist eigentlich heute Vormittag genau unser Thema, allerdings nicht nur auf Ägypten bezogen, sondern auf den gesamten arabischen Raum, bezogen auf Nordafrika und den Nahen Osten. Welcher Weg führt eigentlich für diese Region in die Demokratie? In welchem Tempo kann er das tun? Wie sieht er aus? Und wie können und sollen wir das von Europa und von Deutschland aus beeinflussen? Darüber wollen wir heute Vormittag reden. Wir haben 2 Experten für Sie. Hier bei mir im Berliner Studio ist Professor Oliver Schlumberger. Er ist Professor für Politik des Vorderen Orients und vergleichende Politikwissenschaften an der Universität Tübingen und studierter Politologe und Islamwissenschaftler. Schönen guten Morgen an Sie, Herr Schlumberger.
Guten Morgen.
Und live aus Kairo dazu geschaltet ist Dr. Ronald Meinardus. Er ist der Leiter des Regionalbüros Mittelmeerländer der Friedrich-Naumann-Stiftung in Kairo. Schönen guten Morgen, Herr Meinardus.
Schönen guten Morgen.
Weil wir in der Tagesschau gestern Abend auch in Deutschland wieder gesehen haben, was in Kairo gestern am Freitag los war, beginnen wir bei Ihnen. Da waren wieder ziemlich viele Menschen auf dem Tahrirplatz. Ist also in Ägypten inzwischen die Enttäuschung über die Entwicklung der letzten Monate größer als die Freude über den Rückzug Mubaraks, der ja inzwischen immerhin auch vor Gericht steht?
Also ganz aktuell muss ich die Frage mit Ja beantworten. Obgleich, wenn Sie sich die Zahlen angucken der Menschen, die sich dort zusammengefunden haben gestern und die vergleichen mit den Zahlen jener Menschen, die vor einigen Monaten am Anfang dieser Revolution sich dort versammelt haben, dann ist das doch eine enttäuschende Zahl aus der Sicht der Revolutionären beziehungsweise derjenigen, die hier für Demokratie und Menschenrechte und den Übergang in eine neue Phase argumentieren. Also im Großen und Ganzen sicherlich eine große Enttäuschung, aber die Volksmobilisierung, die man von früheren Veranstaltungen dieser Art kannte, die findet nicht mehr statt. Es gibt eine gewisse Ermüdung, eine gewisse Erschlaffung dieser Bewegung. Und das war gestern, ich habe mich gestern auf dem Tahrir bewegt, sicherlich sehr deutlich. Vor allen Dingen die liberal-säkularen Kräfte waren überhaupt nicht da. Es waren vor allen Dingen linke und sozialistische Gruppierungen und dann auch islamistische Kreise, obwohl die große Muslimbruderschaft Partei sich von dieser Veranstaltung ferngehalten hat und nicht daran teilgenommen hat.
Professor Schlumberger, bedeutet denn nicht nur bezogen auf Ägypten, sondern natürlich auch auf Tunesien vielleicht jetzt langsam, obwohl die Situation da natürlich noch unübersichtlich ist, auf Libyen, bedeutet dann das Ende der Diktatur in einem dieser Länder auch zwangsläufig den Anfang der Demokratie?
Nee, natürlich nicht. Wir haben, wie Herr Meinardus ja gerade schon gesagt hat, durchaus ambivalente Entwicklungen in Ägypten. Bei uns tendiert man immer so dazu, Ägypten und Tunesien in einen Topf zu werfen, weil es nun mal chronologisch die ersten beiden Länder waren, die ihre langjährigen Diktaturen abgeschüttelt hatten. Ich denke aber, dass die Entwicklungen in Tunesien kategoriell eigentlich andere sind als in Ägypten. In Ägypten haben wir nach wie vor das Militär, das die Zügel doch relativ straff, wenn auch nervös in der Hand hält. Wohingegen in Tunesien tatsächlich das passiert ist, was wir als Sozialwissenschaftler eine Revolution nennen würden.
Welche Rolle spielen denn eigentlich, Herr Meinardus, aktuell, Sie beobachten das ja in Ägypten vor Ort, die Medien in Deutschland? Das hat ja auch Herr Schlumberger zusammengefasst, wird das immer sehr schwarz-weiß gesehen, entweder Diktatur oder Demokratie und man guckt, wie geht's da weiter. Wie wird denn eigentlich in den ägyptischen Inlandsmedien im Moment über die Lage im Land berichtet?
Also sehr ausführlich, sehr pluralistisch und auch in unserem Sinne sehr frei. Es gibt hier eine ganz erstaunliche Pluralität in den Medien und es gibt hier so gut wie keine Einschränkungen mehr. Es gibt Kritik durchaus in der Zivilgesellschaft an der Berichterstattung der öffentlich-rechtlichen, hier staatlichen Medien. Ich meine, das ist aber auch nur verständlich, weil die Kollegen dort, die Journalistinnen und Journalisten dort jahrzehntelang mehr oder weniger unter Mubarak dort berichten mussten, was von oben runtergereicht wurde. Und das ist nicht so einfach, das zu verändern. Aber wenn Sie sich die privaten Medien angucken, vor allen Dingen die wichtigen sozialen Medien, so finden Sie hier alles. Und alles heißt nicht nur Dinge, die uns als Demokraten ganz lieb sind, sondern Sie finden auch in andere Richtung alles. Also es ist sehr offen hier und ohne irgendwelche Einschränkungen, würde ich mal sagen.
Wird denn überhaupt angesichts dessen, was es alles aus Ägypten selbst zu berichten gibt, in den ägyptischen Medien auch über die anderen arabischen Länder, über Syrien, den Jemen, Libyen berichtet und über die Dinge, die dort passieren?
Auf jeden Fall. Wir müssen das, was Professor Schlumberger gesagt hat zu Tunesien und Ägypten, ist eine ganz scharfsinnige Beobachtung. Wenn ich das noch kurz erläutern darf. Hier gibt es viele, viele Menschen, die anzweifeln öffentlich, ob es hier eine Revolution gegeben hat. Und ein guter Kompromiss vielleicht in dieser Diskussion, die wir vielleicht nachher noch vertiefen werden, ist, was ein ägyptischer Journalist mir vor einigen Tagen sagte: Wir hatten zu 50% eine Revolution und zu 50% ein Militärprozess. Ein Coup d'État. Das können wir vielleicht nachher noch ausführen. Aber jetzt, was Sie sagten oder was Sie fragten, ob wir hier in Ägypten mit den Dingen in den Nachbarländern konfrontiert werden, in sehr hohem Maße gibt es ein großes Interesse, man kann auch sagen eine Solidarität. Die Vorgänge in Libyen werden hier sehr, sehr genau beobachtet, was jetzt in Syrien passiert, was in Jemen passiert. Die Menschen in der arabischen Welt sind durch die gemeinsame arabische Sprache und durch eine einheitliche Kultur sehr nahe. Und das ist vielleicht näher, als wir in Europa mit unseren europäischen Nachbarländern sind. Das ist ein wichtiges Thema hier. Und über die Medien wird das transportiert, ohne Zweifel.
Wir haben schon angekündigt, wir wollen ja die ganzen 2 Stunden noch das ein oder andere Thema vertiefen. Und was wir genau vertiefen, liegt auch an den Anruferinnen und Anrufern. Deshalb sage ich jetzt unsere Telefonnummer. Das ist die 00800 22 54 22 54, aus dem Festnetz von überall her kostenlos erreichbar. Und Sie können natürlich auch per E-Mail an unserer Diskussion teilnehmen, Ihre Meinung sagen oder auch eine Frage stellen und die dann bitte schicken an gespräch@dradio.de. Nun hat Herr Schlumberger, Herr Meinardus gerade schon von diesem panarabischen Phänomen, wie es man nennen möchte, gesprochen. Ich möchte mal gerne, um auch auf Libyen zu kommen, aber vielleicht auch auf ganz andere Staaten wie Algerien zum Beispiel, in die andere Richtung gehen und ruhig mal den bösen Mann spielen, der sich auch eine negative Entwicklung nach diesen Veränderungen vorstellen kann und nicht nur den Weg zur Demokratie. Ist in großen Ländern, in Libyen zum Beispiel, wo wir allein schon von den Gegensätzen hören zwischen der Bevölkerung im Osten und im Westen des Landes, also zwischen der Region Benghazi und der Region Tripolis, dann haben wir die Bergregion im Süden, in Ländern wie Libyen, vielleicht auch Algerien, kann da das Ende einer Diktatur auch den Zusammenbruch des ganzen Staates bedeuten?
Sicher. Ich weiß nicht, ob das von der Größe des Staates abhängt.
Von der Zusammensetzung der Bevölkerung sicherlich eher.
Von der Bevölkerung und davon, wie stark die Zentrifugalkräfte, die auseinandertreibend wirken innerhalb einer Gesellschaft, wie stark die jetzt nach der jahrzehntelang in den meisten Ländern ja zwangsweisen Einigung unter einem autoritären Dach. Also das wird sicher ein Thema sein. Im Jemen ist es schon eins. Es mag in Syrien dazu kommen, wenn ich das auch nicht hoffe. Es mag auch in Libyen ein Thema sein. In Algerien, ja, das sind alles Gesellschaften, die sehr heterogen sind, ethnisch heterogen, religiös nicht so, aber ethnisch, auch sprachlich. Und da gibt es natürlich starke Kräfte, die so, wie soll man das sagen, so soziale Sollbruchstellen befördern, die jetzt aufzubrechen die Chance haben. Auch selbst in so Gesellschaften wie Ägypten sieht man das quer durchs politische Spektrum. Mobilisieren sich jetzt Kräfte, die erstmal nach außen ziehen. Das heißt, die eine Herausforderung, die mit so einer Pluralisierung, die Herr Meinardus jetzt beschrieben hat, einhergeht, ist sicher das Aushalten von Vielfalt. Das andere ist aber auch so ein minimaler Zusammenhalt der Gesellschaft.
Herr Meinardus, Sie haben schon bestätigt, dass die Ägypter durchaus auch auf die arabischen Nachbarländer gucken im Moment. Wie, wenn überhaupt, gucken Sie denn zum Beispiel nach Europa? Was wird in Ägypten, vielleicht auch in anderen Ländern von Europa jetzt erwartet? Eher Nicht-Einmischung oder doch Einmischung?
Also erstens müsste ich sagen, dass wir hier als Europäer, und ich bin hier Vertreter einer politischen europäischen Institution, einen sehr guten Stand haben. Vor allen Dingen Deutschland ist in Ägypten, vor allen Dingen in Ägypten, ein ausgesprochen positives bewertetes Land, ganz im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten von Amerika, die so gewissermaßen der Buhmann sind. Ich sage das jetzt nicht aus irgendwelchen subjektiven Erfahrungen. Es gibt hier inzwischen also belastbare Meinungsumfragen, die den Europäern und vor allen Dingen uns Deutschen hier eine gute Note geben. Was wird von den Deutschen und von den Europäern erwartet? Grundsätzlich in den großen politischen Fragen nimmt man die Europäer hier nicht für voll. Gerade jetzt in der ganz wichtigen palästinensisch-israelischen Frage gelten wir als Randfiguren, als Zaungäste gewissermaßen. Das ist natürlich kein gutes Zeugnis für die europäische Diplomatie und für die Konfliktbemühungsansätze, die die europäischen Institutionen fahren. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch ganz günstig, weil wir uns da jetzt die Finger nicht verbrennen und die Popularität dadurch nicht leidet. Die Rolle der Europäer und vor allen Dingen auch der Deutschen wird mehr im wirtschaftlichen und im kulturellen Bereich gesehen. Und hier sind auch unsere Stärken, und das ist in Ägypten ganz deutlich, wo es also über 10 deutsche Schulen gibt, wo die deutsche Wirtschaft relativ gut vertreten ist und wir insgesamt hier in der Form ein gutes Standing haben. Eine Notiz vielleicht dazu. Diese in Deutschland ja sehr heftig geführte Diskussion über die bundesdeutsche Haltung in der Libyen-Frage, über die Beteiligung an dem NATO-Einsatz, wo man ja fast gemeint hat, da steckt also die Reputation unseres Landes für die nächsten Generationen hinter, die wird hier in Ägypten kaum wahrgenommen. Das ist ein Thema, das die deutsch-ägyptischen Beziehungen überhaupt nicht betroffen hat. Und wenn man mit Ägyptern darüber spricht, was das in Deutschland für Schockwellen ausgelöst hat, dann schütteln sie den Kopf. Das ist also eine Debatte, die wirklich mehr innenpolitisch geführt wurde oder halt im westlichen Bündnis und hier nicht richtig angekommen ist.
Hat denn Herr Schlumberger dann offenbar auch die Tatsache, dass auch viele europäische Länder, die USA sowieso, die Diktatoren, gerade in Nordafrika, also Ben Ali, Mubarak, auch Gaddafi, lange, lange Zeit unterstützt haben, hat die jetzt plötzlich schon keine Spuren mehr hinterlassen? Wird das so schnell vergessen?
Nee, natürlich wird das nicht so schnell vergessen. Und es ist jetzt nicht nur die letzten 5 oder 10 Jahre, sondern im Prinzip hat die ganze Region seit Napoleons Invasion 1798 eine sehr intensive Durchdringung externer Mächte erlebt, die in den meisten Phasen der Geschichte für die Region selbst und ihre Bevölkerung nicht unbedingt positiv zu Buche geschlagen hat.
00800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer. Gespräch@dradio.de ist unsere E-Mail-Adresse. Unser Thema heute mit unseren beiden Experten Ronald Meinardus und Oliver Schlumberger ist der Demokratisierungsprozess in der arabischen Welt, inwieweit er überhaupt schon in Gang gekommen ist und wie er weiter in Gang kommen kann. Sie erreichen uns natürlich live und direkt und können dann auch mit Herrn Meinardus in Kairo sprechen. Aber vorher, Herr Meinardus, wenn wir ja von Berlin aus für Sie ägyptische Musik spielen, Sie haben sich verschiedene, ich weiß nicht, mal Revolution Lieder sagen kann, gewünscht. Jetzt kommt ein Lied von, ich versuche es mal, Sie müssen mir beide mit Ihren Arabischkenntnissen helfen, wenn ich das jetzt katastrophal aussprechen sollte. Ich würde sagen, Sud Alureya Hani Adel. Ist das ungefähr richtig, Herr Meinardus?
Ja, ungefähr.
Was für ein Lied ist das, was Sie sich da gewünscht haben? Auf Englisch heißt es Freedom Voice Calls. Ist das was, was zu Hauptzeiten der Revolution viel zu hören war in Ägypten?
Also es hat im Zuge dieser Revolution hier wirklich eine unglaubliche kulturelle Vielfalt gegeben und die ganze Kreativität der Menschen, die über Jahrzehnte unterdrückt war, ist rausgekommen. Und viele der Revolutionslieder und auch das, was wir jetzt uns hören werden, handelt und befasst sich mit den Menschen, die dabei zu Schaden gekommen sind. Und das diese die hier sehr verehrten Märtyrer, wie sie heißen, junge Menschen in Ägypten, über 800 an der Zahl, in den Nachbarländern viel höhere Zahlen, die sind hier auch in diesen Liedern, in den Freiheitsliedern, in den Revolutionsliedern, also werden die besungen und verehrt.
Sud Alureya Hani Adel, bin jetzt mutig geworden mit der Aussprache, Musik aus Ägypten, in der, wie uns Ronald Meinardus gerade auch erklärt hat, es auch um die sogenannten Märtyrer, die Menschen geht, die im Zuge der Revolution in dem Land ums Leben gekommen sind. Ronald Meinardus, der Leiter des Regionalbüros Mittelmeerländer der Friedrich-Naumann-Stiftung in Kairo, ist einer unserer beiden Gesprächspartner heute Vormittag, ist uns live aus Kairo zugeschaltet. Oliver Schlumberger, Professor für Politik des Vorderen Orients und vergleichende Politikwissenschaften in Tübingen, ist der zweite Gast, der ist hier in Berlin bei mir im Studio und Sie erreichen beide unter der 00800 2254 2254. Wir haben, Herr Schlumberger, während wir eigentlich Musik aus Ägypten gehört haben, eher über Syrien geredet, hat ein bisschen was mit Ihrem Lebenslauf zu tun, weil Sie in Damaskus auch eine Weile gelebt haben, aber wir können darüber und sollten darüber jetzt auch reden, weil Syrien sowie der Jemen natürlich wiederum ganz andere Beispiele sind für Umwälzungen in der arabischen Welt, denn da geht es sehr gewalttätig zu, da ist noch lange nicht ausgemacht, wie die Proteste ausgehen werden. Was unterscheidet denn zum Beispiel die Lage in Syrien von dem, was wir in Tunesien, in Ägypten erlebt haben?
Zunächst mal ganz prinzipiell, dass dort ein Regime in Amt und Würden, mag man nicht sagen, ist. Und es in, anders als in Ägypten zu einigen Zeiten der sogenannten Revolution dort und anders als in Tunesien, im syrischen Regime eigentlich keinerlei Anzeichen dafür gibt, dass es innerhalb des Regimes Risse gibt. Also wo Elitensegmente sich kappeln und unterschiedliche Ansätze verfolgen. Das sehen wir in Syrien nicht. Jetzt kann man sagen, na gut, wir sehen sowieso ziemlich wenig aus Syrien zurzeit und es ist extrem schwierig, in diesen geschlossenen Kreisen da überhaupt irgendwas zu beurteilen. Aber also alle Stimmen, die ich höre, die ich für relevant halte, das zu beurteilen, sehen das nicht. Und wir wissen eigentlich aus der Systemwechselforschung, dass, also da gibt es prominente Autoren, die sagen, alles beginnt mit Rissen im alten Regime. Und wenn das denn stimmen sollte, dann heißt es für Syrien, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass sich das Regime noch einige Zeit halten können mag.
Herr Meinardus, wir haben ja gedacht, also mit wir meine ich jetzt die Europäer, als es in Tunesien und in Ägypten nach Revolution aussah, das ist jetzt doch eine Kettenreaktion, die die gesamte arabische Welt erfasst. Halten Sie es wirklich für vorstellbar, dass in Syrien und vielleicht sogar in Jemen das alte Regime an der Macht bleibt?
Also erstmal sollen wir uns so mit solchen, sagen wir mal, ich will Sie jetzt nicht kritisieren und verstehen Sie nicht falsch, aber mit so Plattitüden wie Kettenreaktion und Dominotheorie zurückhalten, weil diese Situation ist ja höchst komplex und jedes Land, jedes einzelne Land hat seine eigene Situation, hat seine eigene Geschichte, hat seine eigene Soziologie auch. Und wenn wir uns Syrien angucken und Ägypten angucken, dann sind das halt auch von der soziologischen Zusammenstellung halt ganz andere Länder. Und die spielen natürlich in diesen Entwicklungen eine Rolle. Eine andere Geschichte, und da ist Syrien halt mehr ein Land, wo es Minderheiten gibt, wo es unterschiedliche religiöse Orientierungen gibt, denn das geografische Umfeld ist ganz wichtig. Aber glaube ich, ganz wichtig, das werden Historiker der Zukunft wahrscheinlich auch herausfinden, finden müssen, ist die Zeitenabfolge, weil was am Anfang in Tunesien passierte, war eine große Überraschung und die Diktatoren waren auf diese Überraschung nicht vorbereitet. Die Ägypter waren dann auch gewissermaßen überrascht, ob der Dimension des Unmuts und sie hatten keine richtige Zeit, sich systematisch und strategisch darauf vorzubereiten. Jetzt, wo die Zeit ins Land streicht, haben natürlich die autoritären Herrscher in anderen Ländern Möglichkeiten, sich einzustellen und ihre Gegenstrategien zu entwickeln. Und diese Gegenstrategien haben unterschiedliche Qualitäten. In Syrien ist es besonders brutal, besonders gewalttätig. In Libyen haben wir da Ähnliches gesehen. Aber es gibt auch Strategien, Gegenstrategien, wenn wir jetzt zum Beispiel in die konservativen Monarchien gucken, etwa in Marokko, etwa in Jordanien, etwa in den Golfstaaten, auch in Saudi-Arabien, was dort jetzt passiert. Das deutet darauf hin, dass dort auch versucht wird, außerhalb jetzt des brutalen militärischen Einsatzes mit politischen Instrumenten auf die Entwicklung der Zeit und auf den Druck der Bevölkerung einzugehen. Also ein sehr gemischtes Feld und wir müssen wirklich jedes Land im Einzelnen vor Augen haben.
Herr Schlumberger, damit ist ein Land jetzt genannt worden, das, glaube ich, doch eine ganz besondere Rolle in der Region spielt, nämlich Saudi-Arabien. Welche Rolle spielt es konkret jetzt? Ich meine, man hat ja schon den Eindruck gehabt, die Machthaber dort sind nicht erfreut von dem, was in einigen der anderen Länder passiert, oder?
In der Tat, da ist man not amused. Saudi-Arabien ist deshalb im ganzen internationalen System in einer einzigartigen Stellung, weil es der einzige Ölexporteur auf der Welt ist, auch wenn Russland sie überholt hat als weltgrößter Produzent, dessen Vorräte und dessen Förderkapazitäten so hoch sind, dass sie größere Ausfälle in der Welterdölproduktion von einem Tag auf den anderen ausgleichen können. Swing Producer nennt man es. Da ist Saudi-Arabien in der Tat das einzige Land und deshalb unabdingbar für die ganze westliche Industrie.
Aber welchen Einfluss hat Saudi-Arabien in der arabischen Welt? Ich meine, kulturell gesehen war immer Ägypten der Mittelpunkt, aber ich habe doch den Eindruck, wirtschaftlich und damit vielleicht auch jetzt von der Politik her gesehen, ist es langsam Saudi-Arabien?
Wirtschaftlich war es traditionell auch Ägypten, aber dieser Schwerpunkt hat sich natürlich mit Beginn der Erdöl-Ära verlagert nach Saudi-Arabien, Irak. Irak ist eines der auch traditionell politisch wichtigsten Zentren der Region, Saudi nicht so. Saudi-Arabien versucht jetzt natürlich so eine Art autoritäre regionale Stabilisierung zu bewirken, indem sie die Region, wie wir das auch schon seit den 70er Jahren kennen, durch massive Finanztransfers, die ihre Partnerregime, wenn man das so sagen darf, unterstützt.
Ja, Manados, Saudi-Arabien ist immer so ein Land, wo ich das Gefühl habe, man traut sich nicht richtig darüber zu reden. Denn wenn wir, und das tun wir ja jetzt automatisch, wenn wir über Demokratisierungsprozesse in der arabischen Welt reden, dann reden wir auch über die andere Seite der Medaille, nämlich über das Gegenteil von Demokratie. Wir reden auch über Menschenrechtsverletzungen und vieles andere. Und da ist doch eigentlich Saudi-Arabien ein, in Anführungszeichen, wichtiger Spieler in der Welt.
Ja, dass wir uns nicht trauen, das liegt zum Teil auch vielleicht an von Professor Schlumberger angesprochenen wirtschaftlichen Interessen. Ich schließe jetzt uns mal aus, weil Sie als Journalist und wir als Zivilgesellschaft, und ich würde mal sagen, unsere Stiftung gehört im weiteren Sinne zur Zivilgesellschaft, uns natürlich trauen. Und wir haben natürlich Kontakte zu mutigen saudi-arabischen Menschen, die sich sehr wohl über die Situation dort beklagen und die Teil einer wachsenden Bewegung sind, die gegen den Absolutismus in diesem Land sich zur Wehr setzen. Saudi-Arabien ist ein absolutistisch regiertes Königreich. Das hat es in Europa auch gegeben vor einigen hundert Jahren oder auch vor nicht so langer Zeit. Und das ist, würde ich mal sagen, in dieser Zeit nicht sachgemäß und es entsteht zunehmend Druck und es gibt ja, und das hatte ich angedeutet, seitens der Herrscher dort auch Bemühungen, diesen Druck ein bisschen zu kanalisieren. Einerseits, indem man große Summen von Geld an die Menschen gibt, also sich gewissermaßen die Sympathie kauft. Andererseits, doch schon sensationell jetzt die Ankündigung vor wenigen Tagen von König Abdullah, dass die Frauen, eine ganz wichtige Gruppe in dieser Bevölkerung, in jeder Bevölkerung übrigens, jetzt ab 2015 das aktive und passive Wahlrecht bei Kommunalwahlen haben sollen. Das ist für uns natürlich eine Selbstverständlichkeit, aber in einem Gemeinwesen wie Saudi-Arabien schon eine sensationelle Ankündigung und es deutet in eine Richtung hinein, dass dort auch ein Lernprozess stattfindet und der Lernprozess ist natürlich, wir reden hier über den sogenannten arabischen Frühling, natürlich ein Ergebnis der Umwälzungen, die vor allen Dingen in Nordafrika stattgefunden haben. Das sieht man in Saudi-Arabien mit ganz großem Unmut.
Herr Schlumberger hat jetzt gerade den Finger gehoben, als dieses Thema aufkam. Wahrscheinlich wollen Sie genau dazu was sagen. Ist denn das jetzt wirklich der Anfang von einem Schritt in Richtung Frauenrechte in Saudi-Arabien oder ist das politische Kosmetik?
Das ist politische Kosmetik, denn wenn wir von Frauenwahlrecht sprechen, dann geht es ja darum, was wird denn gewählt in Saudi-Arabien? Sowohl Männer als auch Frauen können keine politisch entscheidungsrelevanten Gremien wählen in Saudi-Arabien. Und noch kurze Anmerkung zu den Frauenwahlrecht bei uns. Wie selbstverständlich die sind. Also die Schweiz hat es bis 71 auch nicht. Das ist bei uns jetzt durchaus keine mittelalterliche Erfindung oder so.
Wobei, wenn beide mit ihren Wahlen nicht viel verursachen können, ist es auch wieder eine Form von Gleichberechtigung. 00800 22 54 22 54 ist unsere Telefonnummer. gespräch@dradio.de ist unsere E-Mail-Adresse. Und auf beiden Wegen erreichen Sie heute Vormittag Oliver Schlumberger und Ronald Meinardus zu unserem Thema der Demokratisierungsprozess in der arabischen Welt. Nach dem arabischen Frühling, wie könnte der Weg der arabischen Länder, wie könnten die vielen Wege der verschiedenen arabischen Länder in eine demokratische Zukunft aussehen? Das ist unser Thema heute Vormittag im Deutschlandradio Kultur. Ihre Gesprächspartner dazu sind Professor Oliver Schlumberger, er ist Professor für die Politik des Vorderen Orients und für vergleichende Politikwissenschaften in Tübingen. Und ihr zweiter Gesprächspartner ist Dr. Ronald Meinardus, er leitet das Regionalbüro Mittelmeerländer der Friedrich-Naumann-Stiftung in Kairo und ist uns aus Kairo zugeschaltet. Unter der Nummer 00800 22 54 22 54 können Sie beide Gäste direkt erreichen. Sie können aber auch Fragen schicken an die E-Mail-Adresse gespräch@dradio.de. Aber jetzt wird telefoniert. Begrüße Christian Zimara in Budjading. Heißt der Ort so? Guten Morgen. Herr Zimara?
Guten Morgen.
Morgen. Sie waren gerade kurz weg. Ich habe es gehört. Schönen guten Morgen an Sie. Sie wohnen in?
Ja, Budjading ist eben zwischen Jadebusen und Unterweser an der Nordseeküste.
Jetzt kann ich mir das vorstellen. Jetzt bitte Ihre Frage zu unserem Thema.
Ja, ich will mich mit der Frage kurz fassen und hoffe, dass ich dann noch die Möglichkeiten zu ein, zwei Rückfragen bekomme. Mir geht es so ein bisschen um die auslösende Zeit für die für den Krieg in Libyen. Es geht einmal um die Geschehnisse im Februar dort. Einmal, wie authentisch ist die kolportierte Auffassung, dass dort eine Massentötung gedroht hätte von Seiten der libyschen Armee. Und war es verhältnismäßig aufgrund dessen, was da womöglich gedroht hätte, ein solches Bombardement mit dem schließlichen Regierungswechsel herbeiführen?
Herr Schlumberger.
Also ich denke, es gibt wenig offene Fragen dazu, ob in Libyen eine Massentötung stattgefunden hat. Zu dem Zeitpunkt, als die Staatengemeinschaft oder die NATO eingegriffen hat, hatten wir schon etliche tausend Todesopfer, die zur großen Mehrheit zu den Regimegegnern gehört hatten. Die Regimegegner hatten dort, wie auch in Tunesien und Ägypten, begonnen, friedlich zu demonstrieren. Wir hatten auch dort die Massenproteste mit bis zu 1 Million Protestierenden. Und dann hat das Regime quasi sein gesamtes militärisches Arsenal eingesetzt, um diese Proteste gewaltförmig aufzulösen. Also hinsichtlich der Tatbestände vor Eingreifen gibt es keine Fragen. Man kann jetzt sicher mit guten Gründen alle möglichen Positionen hinsichtlich der Militärintervention der NATO beziehen. Ich selbst will mal, weil ich aus Ihrer Frage so raushöre, dass Sie das sehr kritisch sehen, ein bisschen den Advocatus Diaboli spielen. Wir haben im internationalen System eine Fortentwicklung von Rechtsnormen und eine davon besagt, dass Souveränität, was die chinesische Führung so hoch schreibt, auch Grenzen kennt, dass Staaten nicht das Recht haben, alles zu veranstalten in ihrem Land, sondern dass Souveränität dort endet, wo eine Regierung nicht in der Lage oder nicht willens ist, die eigene Bevölkerung zu schützen, physisch. Und dass die Regierung in Libyen dazu nicht willens war, ist, glaube ich, offensichtlich. So, wenn man das unter der sogenannten Schutzverantwortung der internationalen Gemeinschaft betrachtet, dann könnte jetzt Libyen quasi ein Erfolgsbeispiel für diese neu entstehende internationale Norm im System sein.
Herr Manados, Zustimmung oder im Detail eine andere Sichtweise bei Ihnen?
Er sagte, er wollte Advocatus Diaboli sein und ich will nur mal so sagen, dass der NATO-Einsatz in Libyen nicht nur in Europa umstritten ist, sondern auch in Libyen selbst. Wir haben Kontakte zu libyschen Oppositionellen und dort auch oppositionellen Gruppen und Organisationen. Und das ist nicht ganz unumstritten. Aber im Prinzip hat natürlich Professor Schlumberger recht. Auf der anderen Seite wird es dann mit, wenn wir jetzt über Prinzipien reden, dann auch sehr schnell eng, wenn wir fragen, okay, in Libyen haben wir das gemacht. Eigentlich müssten wir doch jetzt konsequent von Libyen nach Syrien gucken, weil dort also die Gewalt des Regimes mindestens ähnlich ist. Ich will das jetzt nicht auf eine Waagschale legen, aber die Massaker gegen die syrische Zivilbevölkerung sind ja allgemein bekannt und gut dokumentiert. Und ich führe häufig Diskussionen mit westlichen Politikern und frage dann, wieso, wenn wir jetzt Prinzipien hochhalten, machen wir das in Syrien nicht genauso wie Libyen? Und dann kommt dann auf einmal ein sehr pragmatisches Argument. Ach, die räumliche Situation dort ist anders und wir wollen dort nicht die Nachbarländer Israel, Iran, Irak und Türkei mit einbeziehen. Insofern, ich warne immer nur davor, wenn wir jetzt zu prinzipiengetreu argumentieren, weil die Realität in unserer realen Welt sieht manchmal ganz anders aus.
Herr Zimara, wir beide haben einen Deal gemacht. Sie fragen kurz, dafür dürfen Sie nochmal nachfragen. Bitte schön.
Ich habe den Deal gemacht, aber
schön. Ich hab schweigend zugestimmt.
Ja, super. Vor dem Hintergrund der Geschichte von der DDR und so weiter hatte ich hier das Gefühl, dass man sich recht einseitig, das spreche ich jetzt auch mal Sie an, also als Vertreter des Deutschlandradios, recht einseitig auf die Seite der sogenannten Aufständischen geschlagen hat. Ich hätte mir gewünscht, man hätte erstens auch verfolgt, dass natürlich gerade jetzt die Söldner oder auch Angehörige der libyschen Armee, ich sag jetzt mal, ermordet wurden. Sicherlich gab es das genauso auf der anderen Seite. Es wurde eben immer nur dargestellt, wenn, es hieß dann, Gaddafis Soldaten hätten vergewaltigt, er hätte tote Kinder platziert in Krankenhäusern, die anders um Leben gekommen wären als durch die Bombenangriffe. Und es gab dieses Embedded Reporting oder wie das heißt auf Englisch, dass also die Journalisten immer mit den Aufständischen mitgefahren sind. Und das Ziel ist ja wohl irgendwie, dass man sich wünscht, jetzt hier von Seiten, ja, ich sag jetzt nochmal des Deutschlandradios, aber auch überhaupt der westlichen Welt, dass überall solche Systeme installiert werden sollten, wie zum Beispiel in den USA, wie in Frankreich, in England. Und das, denke ich, man sagt dann einfach immer so doof, das hat wirtschaftliche Interessen, das Machtinteressen und natürlich Herrschaftsinteressen und eben monetäre Interessen, Absatzmärkte. Und dass man sich mit Leuten da solidarisiert, die Facebook und eben diese ganzen neuen, ja auch teuren Medien nutzen, das ist zwar nachvollziehbar, aber ich habe im Eingangsgespräch gesagt, in der politischen Partei braucht es Jahre bis Jahrzehnte, bis man sich da irgendwie durchgewühlt hat. das ist eben das, was diese jungen Kämpfer mit ihren 20, 22 Jahren ganz, ganz bestimmt nicht darstellen können.
Ich kann Herrn Meinardus ja leider nicht sehen, wir haben natürlich nur eine Tonleitung nach Kairo, aber ich sehe Herrn Schlumberger und er hat bei vielem, was Sie gesagt haben, den Kopf geschüttelt. Bei ein paar Dingen hat er dann aber auch genickt. Ich habe beides gesehen. Fangen wir mit dem Nicken mal, fangen wir positiv an. Er erzählt aber beides, die Zeit haben wir jetzt. Sie haben, Herr Schlumberger, schon auch durchaus, war jetzt mein Eindruck, Sie dürfen widersprechen, zustimmend geschaut, als Herr Zimara von diesen wirtschaftlichen Interessen gesprochen hat, die vielleicht, ich sag's mal ganz vorsichtig, eine ebenso große Rolle spielen, wie der Wunsch, irgendwo Demokratie einzuführen.
Ja, mit Sicherheit und eine viel wichtigere Rolle. Im Prinzip sehe ich das ganz ähnlich wie Sie, Herr Zimara. Sie haben den grundsätzlichen Gegensatz angesprochen, der zwischen einer werteorientierten und einer interessenorientierten Politik, Außenpolitik westlicher Staaten besteht und dass da die Interessen den Vorrang haben, entgegen aller politischen Rhetorik, ist, glaube ich, völlig fraglos. Und wenn man jetzt sich fragt, naja, was machen wir denn, wenn wir denn nach Prinzipien gingen in der internationalen Politik, wieso sind wir dann nicht in Syrien? Natürlich ist das eine berechtigte Frage, die ganz schwierige Dilemmata aufwirft, denn in dem libyschen Fall, da gehe ich ganz mit Ihnen einig, da darf man die Motive der Intervention durchaus hinterfragen, was meiner Ansicht nach nichts daran ändert, dass die Intervention selbst ein Ergebnis gebracht hat bisher, und das ist unabhängig jetzt vom politischen Prozess, der sich anschließt, nämlich den Sturz eines Regimes, das ganz massiv mit allen verfügbaren Mitteln Krieg gegen die eigene Bevölkerung geführt hat, dass die internationale Gemeinschaft da sagt, das machen wir nicht, das lassen wir nicht zu, das halte ich für legitimierbar. Die Söldner, die getötet wurden, ja, das natürlich gab es da sicher Opfer, wobei ich denke, die Angriffe der NATO galten nicht in erster Linie Menschen, sondern Einrichtungen und Technik und dem Waffenarsenal, dass das außer Kraft gesetzt wird und schon dem Namen nach per Definition, wenn ich Söldner bin, dann heuere ich an für einen Sold. Und diese Leute sind für Sold angeheuert worden, um Krieg zu führen gegen die libysche Bevölkerung. Insofern ist es natürlich schwierig jetzt zu sagen, naja gut, weil Herr Gaddafi nicht dem eigenen Volk nicht getraut hat, dass es repressiv gegen die eigenen Leute vorgehen würde, hat er Söldner aus dem Niger und sonst woher angeheuert, aus dem Tschad. Und da haben wir dann wieder Armutsfragen und soziale Probleme als Hintergrund, weshalb die das denn machen oder gar machen müssen. Aber wenn ich Söldner bin, kann ich mich natürlich nicht drüber beklagen, dass ich mich im Krieg befinde.
Herr Meinardus, wird eigentlich dieser Verdacht, dass die Europäer und die Nordamerikaner in Libyen eher bereit waren einzugreifen als woanders, lege daran, dass es dort große Ölvorkommen gibt, wird dieser Verdacht auch in der arabischen Welt offen ausgesprochen?
Natürlich, sicherlich. Und da vor allem, ich möchte zu Herrn Simaras Anmerkung zwei Kommentare abgeben. Erst das letzte Wort über die internationalen Interventionen ist noch nicht gefallen, finde ich. Es grasiert hier in der Literatur, auch in amerikanischen Kommentaren, dieses schreckliche Wortgetüm vom liberalen Imperialismus herum, dass man gewissermaßen Länder angreift, um liberale Ziele zu durchzusetzen im Sinne von Demokratie und Menschenrechte. Da habe ich Schwierigkeiten. Und das letzte Wort ist noch nicht gefallen. Wenn wir uns angucken, was im Irak passiert, das Wort Irak ist noch gar nicht gefallen. Das ist ja eine ähnliche Situation. Man hat dort gewalttätig, natürlich vielleicht nicht mit der gleichen internationalen Einmütigkeit, einen Diktator aus dem Amt gejagt. Aber inwieweit jetzt dort stabile demokratische Strukturen eingerichtet sind, ist überhaupt noch nicht absehbar. Ich will jetzt nicht sagen, dadurch jetzt verteidige ich Herrn Hussein oder ich verteidige Gaddafi, aber man sollte durchaus über die strategischen Alternativen nachdenken und auch die Implikationen von militärischen Einsätzen im Auge haben. Ein Wort noch, ich bin lange Jahre Journalist gewesen und zu der Medienschelte und ich möchte jetzt nicht für das Deutschlandradio Kultur sprechen, sondern insgesamt die Einseitigkeit der Berichterstattung. Wenn es überhaupt Medien gibt, die in der libyschen Frage einseitig reportiert haben, dann sind das die arabischen Satellitenkanäle. Und in vielen dieser Länder hat sich gerade der international ja bekannte Al Jazeera-Sender also einen Namen gemacht, nicht als ein objektiv berichtender Sender, sondern als ein Kampagnenradio an die Spitze der Kampagne gegen Gaddafi gestellt. Und da Al Jazeera inzwischen einen sehr, sehr starken Einfluss hat, auch auf westliche Journalisten, hat das möglicherweise abgefärbt. Aber jetzt zu unterstellen, dass westliche Journalisten, internationale Journalisten, jetzt dort eine Kampagne in der einen oder anderen Richtung fahren, würde ich sagen, ist ein bisschen überzogen und nicht sachgemäß.
An dieser Stelle lassen wir Herr Schlumberger, hat auch schon wieder teilweise kritisch geguckt. Wir setzen die Diskussion vor, indem wir weitergehen ans Telefon. Herr Zimara, ich danke Ihnen erstmal und wir gehen weiter nach Hamburg zu Vera Steude oder in der Nähe von Hamburg wohnt Sie. Schönen guten Morgen, Frau Steude.
Hallo, hören Sie mich?
Ich höre Sie. Ich höre Sie gut.
Super, alles klar. Ja, was ich mich frage bei der ganzen Thematik, also um es jetzt mal zurückzubringen auf den Begriff Demokratie an sich oder Demokratisierung, was ich mich halt dabei frage, das wird ja jetzt dann in den Medien besprochen von hochgebildeten Fachleuten, die in ihrer entsprechenden Terminologie dann eben analysieren und so weiter. Aber praktisch ist das Ganze ja wirklich die alltägliche Lebensbewältigung von ganz normalen Menschen. Und da frage ich mich jetzt, inwieweit, weil ja auch die Frage gestellt wurde, inwieweit sollen oder können wir als Europäer oder von der Regierung her darauf Einfluss nehmen und so weiter. Und gesagt wurde, dass die Europäer in der ganzen Geschichte nicht so richtig ernst genommen werden, sondern nur als Zaungäste wahrgenommen werden, frage ich mich jetzt, weil ja die Gefahr beschrieben wurde des Auseinanderbrechens der Gesellschaften eben dadurch, dass diese feste Umgrenzung, so negativ das ja auch ist in der Diktatur, aber irgendwo gibt es ja Halt, der dann plötzlich wegbricht. Und da wir ja beschrieben haben, in Ägypten zum Beispiel, sind das schon sehr heterogene Gesellschaften und auch sehr pluralistische Medien. Und aber das bietet ja die Gefahr.
Spitzen Sie es mal auf eine Frage zu, Frau Steude. Ja, wir haben die Leitung sind ganz voll jetzt.
Ja, die Frage ist unser Verständnis von Demokratie oder unsere Form der Demokratie und unsere Rolle als europäische Bevölkerung. Ich meine jetzt bewusst nicht die Regierung, sondern die Bevölkerung. Kann es vielleicht sein, dass die Frage, was passiert dort und wie geht das jetzt weiter? Und gibt es da Gefahr von Bürgerkriegen oder ähnlichem? Kann es sein, dass es uns selbst als europäische Bevölkerung zu einem neuen Verständnis von unserer eigenen Demokratie bringen kann, sodass wir in diesen Vorgängen vielleicht Orientierung bieten können? Und meine ganz konkrete Frage ist halt, inwieweit sehen jetzt die Fachleute dort bei Ihnen da eine Möglichkeit? Inwieweit gibt es da überhaupt Kanäle in der medialen Berichterstattung oder eben auch anders?
Das ist eine interessante Frage. Frau Scholl, ich gebe es mal weiter. Herr Meinardus, Herr Schlumberg hat auch schon genickt, das ist eine interessante Frage, das mal so rumzusehen. Kann man, ich spitze noch mal härter zu, als Frau Steude das gemacht hat, aus dem, was wir, jetzt machen wir es mal ein bisschen kleiner, nur auf diese beiden Länder bezogen, in Tunesien, in Ägypten erlebt haben, irgendwas lernen in Bezug auf unsere eigene Demokratie?
Auf jeden Fall. Wir sollten immer offen sein für Lernerfahrungen und man kann eine ganze Menge lernen. Und gerade junge Leute, glaube ich, können eine ganze Menge lernen. Das Engagement gerade der jungen Menschen hier im Politischen ist ganz erstaunlich und das Engagement für das Allgemeinwesen. Aber die zentrale Frage ist doch, ob unsere Demokratievorstellungen sind, die kompatibel sind mit der Mehrheit der Menschen in diesen Ländern. Wir kommen häufig so daher und meinen, wir haben die Weisheit mit Löffeln gefressen und unsere Demokratievorstellung ist die allein gültige. Von dieser Vorstellung müssen wir uns verabschieden. Die Zeit ist abgelaufen, dass wir hierher kommen und das sage ich jetzt gerade als Vertreter einer deutschen Demokratiestiftung. Es gibt andere hier auch, die genau dieses tagtäglich machen. Wir müssen sehr genau zuhören, was die hiesigen Menschen, die für Demokratie sind, darunter verstehen. Wir müssen uns vor allen Dingen öffnen für eine Vorstellung von Demokratie, in der Religion eine viel größere Rolle spielt. Und wir machen einen großen Fehler, wenn wir sofort zusammenzucken, wenn irgendwie das Wort Religion dort auftaucht und sagen, das ist antidemokratisch. Das ist die große Herausforderung. Insofern können wir in Europa sehr viel lernen. Und zum Lernen gehört vor allen Dingen, das wissen wir aus der Schule, zuhören. Und das ist von uns verlangt.
Herr Schlumberger, ist es nicht wirklich so, dass wir uns das abgewöhnen müssen? Herr Meinardus hat jetzt endlich, wir hatten das jetzt 50 Minuten lang noch gar nicht, das Thema Religion, ich sag das Europäer noch mehr erschreckende Wort, das Thema Islam gar nicht. Ist das nicht zum Beispiel was, wenn wir darüber reden können, was lernen aus dem, was da passiert, dass man sich auch diese Reflexreaktion abgewöhnen muss? Weil ich kann mich erinnern, auch mitten in den Revolutionsbewegungen in Tunesien und in Ägypten, also zum Beispiel im Februar dieses Jahres, wurde in jedem Interview, das in Deutschland jemand mit einem Menschen geführt hat, der da unten lebt, sofort gefragt, besteht jetzt die Gefahr, dass islamistische Parteien, die das Ruder übernehmen. Müssen wir uns nicht auch solche Reflexe vielleicht abgewöhnen?
Dringend, ganz dringend sollten wir uns solche Reflexe abgewöhnen, die eigentlich einen ganz anderen Hintergrund haben. Nur wenn wir sagen, wir akzeptieren, dass Religion in den Gesellschaften dort eine andere Rolle spielt als jetzt in Deutschland, dann müssen wir natürlich auch als Akteure, die den Anspruch haben, dort irgendwie verändernd oder verbessernd einwirken zu wollen, unsere eigenen Worte ernst nehmen. Das heißt, im Zweifel muss ich dann auch als Deutsche Politische Stiftung schauen, aha, wo sind die Muslimbrüder? Kooperiere ich denn mit denen? Kann ich das? Und wo sind die Überschneidungen? Wo sind die Schnittmengen? Und das ist natürlich lange Jahre versäumt worden, weil es auch innerhalb der Landschaft jetzt nicht nur, aber auch der Deutschen Politischen Stiftung so quasi naturgemäße Partner gibt. Ja, das ist dann bei der Naumann-Stiftung, bei Herrn Mainardo sind das eher Unternehmerverbände, bei den Ebert-Stiftungen sind es eher Gewerkschaften. Und was mir aufgestoßen ist, Zeitlang, Entschuldigung, Herr Mainardus, wenn ich jetzt ein bisschen gegen die Stiftungen stichel, ist, dass da oft reflexartig der Counterpart des Pendant im Partnerland automatisch gesucht und gefördert wurde, ohne hinreichende Kenntnis des Kontextes der breiteren gesellschaftlichen Kräfte. Und ich denke, das ist eine, jetzt um auf die Frage der Hörerin nochmal zurückzukommen, das ist eine von drei Grundbedingungen, um überhaupt Aussichten zu haben, erfolgreich Demokratie unterstützen zu können von außen, wenn das denn dann überhaupt geht. Das eine ist der Kontext. Es braucht eine gehörige Portion Kontextkenntnis. Und wenn Sie in eines der arabischen Länder gehen, dann geht es nicht, ohne dass Sie die Sprache können. Oder sich zumindest darum bemühen, die lokalen Diskurse mitzuschneiden und zu erfassen. Das zweite ist Glaubwürdigkeit. Ich muss innerhalb der eigenen Aktionen, die ich unter diesem Motto betreibe, glaubwürdig bleiben. Das heißt, die müssen in sich stimmig sein. Und das dritte ist die Kohärenz. Ich kann, wenn ich erfolgreich Demokratie unterstützen will, nicht gleichzeitig andere außenpolitische Ziele verfolgen, die dem diametral gegenüberstehen.
Herr Mainardus, jetzt wollen wir keine Debatte über Sinn und Unsinn von Stiftungen führen, aber trotzdem, da ist ja was gesagt worden, wo ich glaube, was Sie kommentieren müssen. Ich frage Sie das auch mal. Der komplette Name Ihrer Stiftung heißt ja Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Kann man als so freiheitsorientierte Stiftung wirklich mit den Muslimbrüdern zum Beispiel Gespräche führen? Ich meine, einerseits muss man vermutlich.
Also die Kontextkenntnis, die Herr Professor Schlumberger erwähnt hat und angemahnt hat, ist natürlich gegeben. Und die ist gegeben, weil der deutsche Steuerzahler sehr großzügig die politischen Stiftungen ausstattet. Unsere Stiftung ist seit über 40 Jahren in dieser Region tätig, in Tunesien seit über 45 Jahren. Und natürlich sind die Kollegen, die hier tätig sind, auch sprachgewandt und sie sind ein Teil also auch der politischen Prozesse. Wir arbeiten natürlich als liberale Stiftung auch mit Menschen zusammen, die im wirtschaftlichen Bereich tätig sind, also mit jungen Unternehmern vor allen Dingen. Aber der Hauptpartner unserer Stiftung sind liberale Organisationen und liberale politische Parteien. Und das möchte ich hier nochmal anfügen. Diese Parteien waren die Speerspitze der Revolution in Ägypten und spielen eine ganz wichtige Rolle im Transformationsprozess. Es gibt mehr als eine Stiftung, die Stiftungen sind pluralistisch aufgestellt und die Muslimbrüder sind, weiß Gott, nicht unser Partner. Wir sind eine eher säkulare Stiftung und wir haben eigentlich mit islamistischen politischen Kräften wenig ideologisch gemeinsam. Auf der gleichen Seite sind wir natürlich als liberale Menschen für politischen Dialog immer offen und wir haben sehr viele Besucher in Ägypten, gerade nach der Revolution und wir bemühen uns immer um Kontakte und Gespräche mit den Muslimbrüdern. Ich muss dazu sagen, wir haben diese Gespräche geführt, lange bevor die Regierung, unsere Bundesregierung, diesen Gesprächskanal geöffnet hat. Und das ist auch eine Rolle der politischen Stiftung, dass sie Gesprächskanäle herstellt, wenn das offiziell auch nicht möglich ist. Aber Ihre Frage ist, wie wir mit dem Islamismus klarkommen.
Ja, ja.
Das ist die Grundfrage. Ich meine, wir sind, die Antwort ist, wir sind natürlich angegriffen, hier in der öffentlichen Diskussion als gegen die Religion zu sein. Es geht darum, eine Diskussion zu führen und da hat die Stiftung viele Ansätze, viele Programme, eben auch um in der Öffentlichkeit hier das Bild ein bisschen gegen den Liberalismus zu verbessern und zu sagen, dass die Wirtschaft, die religiöse Freiheit und die Toleranz ein Wesensmerkmal einer erfolgreichen Demokratie ist. Das ist eines der ganz wichtigen Herausforderungen für die Transformation in diesen Ländern. Religionsfreiheit, Toleranz gegenüber Andersdenkenden.
Aber nun gehen wir mal weg von dieser Stiftungsdiskussion. Ich finde, das ist auch nicht erklärungsbedürftig, dass eine FDP-nahe Stiftung auch im Ausland anders auftritt als eine SPD- oder CSU-nahe Stiftung. Aber einfach als Mensch, Herr Mainardus, der da nun lebt und der ja auch nicht jeden Tag beim Einkaufen irgendwie als FDP-nah identifiziert wird von seinem Gemüseverkäufer, sondern der im Alltag mit den Menschen umgeht, hat man, wenn man in Kairo lebt, von dieser Integration von Religion in den gesellschaftlichen Alltag ein anderes Bild, als wenn man das nur von Deutschland aus betrachtet?
Natürlich, die Religion ist hier das alles beherrschende Moment, das alles beherrschende Motiv. Nicht nur beim Einkaufen, sondern auch am Arbeitsplatz. Überall, wo Sie hingehen, werden Sie konfrontiert mit einer Religiosität. Und ich sage immer wieder, wir in Deutschland, wir in Europa sind eine winzig kleine Minderheit, die sich diesen Säkularismus irgendwie in diesem Säkularismus eingerichtet hat. Wir sind gewissermaßen umgeben von Gesellschaften, in denen Religion eine wichtige Rolle spielt. Das ist für mich persönlich, Sie fragen mich persönlich als Ronald Meinalus, ich bin auch komme aus einem religiösen Haus, es ist auch eine private Geschichte. Das Problem ist doch, wir sind hier in einer Situation, in der Religion zu einem Politikum wird und Menschen werden wegen ihrer religiösen Zugehörigkeit anders behandelt als andere. Das ist eine Geschichte, die auch die Ursache vieler Konflikte ist. Und diese Konflikte haben wir in Europa vor einigen hundert Jahren gehabt. Und die Antwort, ich sage mal, die zivilisatorische Antwort auf Religionskriege ist eben das Prinzip der Toleranz, ein ureigen liberales Prinzip. Und das gilt es hier erst salonfähig zu machen. Das ist die große, sagen wir mal, zivilisatorische, wenn Sie so wollen, Herausforderung.
Kurzfristiger gesehen, Herr Schlumberger, und die Frage finde ich ja, auch wenn sie so oft gestellt wird, immer noch berechtigt, ist denn der Islamismus in den Ländern, in denen jetzt Wahlen ja auch anstehen, in Ägypten nämlich und in Tunesien, ist der denn eine Gefahr für die Demokratie?
In seinen extremen Ausprägungen sicher. Ich denke, was wir im Auge behalten sollten, ist, dass Islamismus ein Phänomen der Moderne ist. Das ist keine Rückständigkeit oder sowas wie, also man hört ja sehr oft in den Medien das populäre Argument, naja, da gab es halt keine Aufklärung. Was wir sehen ist, dass es verstärkt seit den 1980er Jahren diesen breiten Zuspruch der Bevölkerung zu islamistischen Strömungen und Bewegungen gibt, aber auch jetzt die Gründung dieser islamischen, als islamische Reformbewegungen entstandenen Gruppierungen, ne? Auch die liegen nicht so sehr weit zurück, wenn Sie überlegen, dass die Muslimbrüder 1928 erst gegründet wurden, dass die Vordenker, die Philosophen, die Religionsphilosophen und Erneuerer, die Reformatoren, wenn man so möchte, die sind erst mit dem 19. Jahrhundert aufgekommen, und zwar als Reaktion auf die Moderne. Und deswegen bin ich ein bisschen skeptisch, wenn da so ein Unterton von die sind rückständig und wir müssen denen erst irgendwelche Sachen beibringen, mitschwingt. Ich glaube, ich bin sehr skeptisch über diese Mission civilisatrice, zivilisatorische Mission, die irgendwie uns im Westen auferlegt oder obliegen scheint. Das sehe ich anders. Und ich denke, wenn wir das ernst nehmen, dieses Lernen, dieses wechselseitige Lernen, dann müssen wir nicht nur, dann reicht es nicht hin, allgemein zu sagen, ja, natürlich, wir sollten alle immer irgendwie offen sein, sondern dann muss ich auch tatsächlich mein Gegenüber ernst nehmen, in seiner Situation und verstehen lernen, in welchen Strukturen, Kontexten, in welchen Handlungskorridoren derjenige agiert, wie sie ihn beschränken, was sie ihm ermöglichen und was nicht.
Wir wollen auch noch etwas lernen über die arabische Welt von unseren beiden Experten in der kommenden Stunde. Was genau, das hängt davon ab, was Sie wissen wollen. Auch nach den 10 Uhr Nachrichten erreichen Sie die beiden Herren weiterhin, wenn Sie eine E-Mail schreiben und die an die Adresse gespräch@dradio.de schicken. Aber ganz direkt mit Ihnen sprechen, hier im Studio in Berlin und auch per Leitung nach Kairo, können Sie, wenn Sie uns anrufen, unter 00800 22 54 22 54.